Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 48.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen hier zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 48 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe auf jeden Fall ja eine starke Handelsorientierung, würde ich sagen. Also es sind relativ viele Beispiele aus dem Handel, aus dem Retail-Bereich und es ist sogar eine Marke zweifach vorhanden. Und ich würde sagen, die habe ich bisher wahrscheinlich noch gar nicht so oft dabei gehabt. Aber es ist schon ungewöhnlich, dass sie jetzt gleich zweimal dabei ist, wie ich finde zumindest. Und ich starte gleich nochmal mit zwei Nachträgen, weil ja, so zwei Themen aus der letzten Woche, die haben mich schon noch beschäftigt, so im Nachklang und auch in dem, was ich dann noch so beobachtet habe auf den sozialen Medien und wie da so die einzelnen Leute auch Bestellung zu bezogen haben. Und deswegen fangen wir in dieser Kategorie mal an.
Der Aufreger der Woche.
Ja, es ist ja sozusagen nicht mehr der Aufreger der Woche, sondern der Aufreger der letzten zwei Wochen, kann ich sagen, weil ich habe es ja, wie gesagt, zum zweiten Mal schon dabei und es geht nochmal um Jaguar und auch um Coca-Cola. Der erste Punkt, der mich aufgeregt hat beim Thema Jaguar, und das möchte ich schon nochmal unterstreichen, worum es mir auch ging. Es gab doch tatsächlich irgendeinen Marketing-Experten, ich will ihn vielleicht auch netterweise mal Heini nennen, nee, das ist jetzt auch gemein. Nein, ist also irgendein Marketing-Experte, glaube ich zumindest, ich habe es zufällig in den sozialen Medien nur gesehen, also bei LinkedIn wohlgemerkt, der hat doch tatsächlich gesagt, dass das Thema Jaguar, also diese Kampagne oder dieser Neustart von Jaguar, irgendwie die beste Kampagne der letzten 40 Jahre sei. Warum? Woran hat er das festgemacht? Naja, er hat sozusagen am Anfang ketzerisch die Frage gestellt, wann habt ihr zum letzten Mal das Wort Jaguar benutzt, also die Marke sozusagen genannt? Und dann hat er die zweite Frage gestellt und wie oft habt ihr in der letzten Woche Jaguar gesagt? Worauf er hinaus wollte, war natürlich klar, dass er gesagt hat, naja, Jaguar hat jetzt Aufmerksamkeit erzeugt und darauf wollte er wahrscheinlich dann auch hinaus, dass er natürlich sagen könnte, ja, also auch schlechte PR ist irgendwie PR oder auch schlechte Themen kreieren eben Aufmerksamkeit. Und da möchte ich mit dieser Mär, mit dieser einfach Bullshit-Floskel echt mal aufräumen und mal drum bitten, dass wir die mal in irgendeine Kiste verpacken und im Optimalfall nicht rausholen, wenn es nicht mal irgendwie zweckdienlich ist, beziehungsweise in irgendeiner Form passend ist. Weil erstens muss man mal feststellen, diese Floskel ist, glaube ich, das hat mal ein Satiriker, glaube ich, gesagt, die ist, glaube ich, von irgendeiner schlechten Kommunikationsagentur mal erfunden worden, die irgendwas verdaddelt hat, also irgendwie eine Kampagne komplett verhauen hat und dann gesagt hat, ja, aber jetzt wohl haben doch alle drüber geredet. Also das heißt doch hier, auch diese schlechte Kampagne hat doch auch zur Aufmerksamkeit geführt. Also ich glaube wirklich, dass das die echte Quelle für diese bescheuerte Floskel ist, mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was ich mit zweckdienlich meine, ja, es kann natürlich ein Ziel einer Kampagne sein, in der Tat auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dann kann man auch sagen, ja, okay, so ein Shitstorm kann in irgendeiner Form kalkuliert sein. Nehmen wir mal das Beispiel von Nucao von vor zwei Wochen, wo sie auch so eine Art Shitstorm kreiert haben. Aber was haben sie dann gemacht? Sie haben diesen Case dann wiederum geschlossen, beziehungsweise sie haben den Funnel weitergedacht und haben gesagt, okay, wenn wir Aufmerksamkeit erzeugt haben, dann kommt danach auch etwas anderes. Das hatten wir auch letzte Woche auch übrigens mit My Müsli genauso, die ja auch jetzt eben, da habe ich ja gesagt, dieses Guerilla-Marketing, wo sie Seitenbacher sozusagen angreifen, wenn man so will, oder zu kopieren, da haben sie auch gesagt, okay, der zweite Nachklapp dazu ist eben eine Kampagne, die nochmal klar erzählt, worum geht's uns denn bei My Müsli. Das heißt, da kann Aufmerksamkeit oder ein Shitstorm schon zentral sein. Jetzt müssen wir aber nochmal schauen, ist das bei Jaguar in dem Fall wirklich zweckdienlich? Auf der einen Seite ja, weil das muss man schon irgendwo auch loben vielleicht. Sie haben jetzt tatsächlich ziemlich viel Aufmerksamkeit erzeugt für den Launch dieser neuen Marke, die ja, glaube ich, nächste Woche in Miami stattfindet. Das heißt also, wenn das die Zielsetzung war, ja, hat man definitiv viel Aufmerksamkeit erzeugt. Aber dann muss danach auch was kommen. Neben einer guten Show muss dann auch klar sein, wie konverten wir diese Aufmerksamkeit. Und da sage ich, gerade im Automobilbereich, dass das nicht so richtig zu Ende gedacht ist. Weil, klar, also ein Schokoriegel oder eine Chipspackung, die Aufmerksamkeit erzeugt, die ist dann so im Relevant Set oder hat dann diese Mental Availability vielleicht aufgebaut. Das heißt, wenn ich durch den Supermarkt laufe und da sehe dann diesen Schokoriegel, der einen Shitstorm kreiert, dann denke ich vielleicht, ja, ach, die habe ich doch letztens gesehen irgendwo, vielleicht kaufe ich da mal. Da geht es dann halt um 1 bis 3 Euro. Aber einen Shitstorm oder eine schlechte PR-Kampagne gefahren zu haben, die überzeugt mich sicherlich nicht, 100.000 Euro für ein Auto hinzulegen. Also diesen Bezug muss man vielleicht auch mal so ein bisschen kategorieabhängig machen. Aber das jetzt mal so ein Nachtrag dazu, also bitte packt dieses Ding in die Mottenkiste, beziehungsweise holt es halt nur dann raus, wenn es wirklich passend ist, diese Aussage, auch schlechte PR ist PR. Einen Punkt will ich bei Iago in Anführungsstrichen noch loben, weil, das mache ich schon auch manchmal differenziert, wenn man so will, kann man etwas Positives draus ziehen, nämlich sie haben richtig, also sie haben es komplett verändert. Sie haben nichts Halbgas gemacht, sie haben sich jetzt eben für diese Route entschieden, wo ich ja auch schon dabei bin, dass es nicht die richtige strategische Route ist, aber geschenkt. Wenn sie sagen, wenn sie zum Ergebnis kommen, das ist die richtige Route, dann muss man sie dafür loben, dass sie wirklich ohne Kompromisse voll drauf gegangen sind. Und auch diesen Mut kann man auch mal durchaus betonen, habe ich auch in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Marke auch gemacht. Bei Coca-Cola möchte ich auch dazu sagen, die hatten auch gelobt, weil sie hätten jetzt für das Thema KI da wirklich einen gewissen Dienst erwiesen. Also sie hätten da geforscht, experimentiert, versuchen da so neue Sphären zu erreichen. Aber da bleibe ich und möchte nochmal betonen, was ich letzte Woche gesagt habe. Und da sehe ich das nach wie vor nicht. Also KI wurde hier bei Coca-Cola einfach nicht zweckmäßig genutzt in dem Zuge. Zumindest nicht, wenn dieser Spot rauskommt. Wir müssen also nochmal von vorne anfangen und sagen, was ist die Idee, das Ziel, der Zweck dieser Kampagne gewesen, beziehungsweise welches müsste er dann eigentlich sein? Und da muss man bei solchem Expertentum, wie bei Coca-Cola vielleicht einfach der Fall sein sollte, müssen wir dabei rauskommen, dass das Ziel dieser Kampagne mit solch einer KI-Umsetzung nicht erfüllt ist. Wenn das Ziel der Kampagne eine effiziente, kostengünstige Umsetzung ist, dann sind wir bei Coca-Cola einfach falsch und dann ist auch diese Spot einfach der falsche gewesen, für den man das einsetzt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, sie haben es jetzt ausprobiert, sie haben experimentiert, aber ich finde, gerade von so großen Marken wie Coca-Cola müssen wir erwarten können, dass sie KI eben zweckdienlich einsetzen und damit der Welt zeigen, wie das Thema eigentlich weitergebracht werden sollte. Und da finde ich, gibt es erstmal nicht zwangsläufig etwas zu loben, wenn sie gleichzeitig zeigen, Zweckmäßigkeiten oder Ziele von Kampagnen sind immer wichtig, weil sie einfach nicht erfüllt werden, wenn man es zumindest so umsetzt wie Coca-Cola. Also das nochmal auch am Rande. Jetzt gehen wir mal in andere Bereiche rein und starten mit diesem Thema.
Die Überraschung der Woche.
Ja, Too Good To Go kennt ihr vielleicht schon von unserem Beyond-Podcast. Die hatten wir ja auch mal zu Gast. Too Good To Go ist ja eine Dienstleistung, die sich praktisch es zur Aufgabe gemacht hat, insbesondere auch Lebensmittel zu retten, die zum Beispiel kurz vorm Verderben stehen, gerade auch bei Restaurants zum Beispiel. Ich glaube inzwischen bei Supermärkten auch. Das heißt, die laufen gerade ab oder können eben nicht mehr weiterverkauft werden. Und dann kann man sie eben zu einem günstigeren Preis, zum Beispiel kurz vor Ladenschluss, noch erwerben, was einfach zu weniger Food Waste führt, was natürlich wunderbar zu loben ist. Und das ist so die Aufgabe von Too Good To Go. Und was sie jetzt allerdings neu machen, ist, ja, sie dehnen sozusagen ihre Marke auch aus und lösen sich von diesem Thema Food, was ich ganz, ganz spannend finde. Ist auch interessant, ja, wie man sein eigenes Geschäftsmodell verstehen kann. Das heißt, wir sind nicht auf Food Waste konzentriert, sondern wir sind grundsätzlich auf Verschwendung fokussiert und überlegen uns, wo können wir dann irgendwie Verschwendung mit unserem Geschäftsmodell, also dieser vergünstigten Preise sozusagen in dem Moment kurz vor Ladenschluss etc. oder kurz vorm Verderben, wie können wir das denn auf andere Bereiche ausweiten? Und genau das haben sie gemeinsam mit Obi gemacht in Pilotmärkten, wo Obi schon seit Anfang Oktober so ein paar Märkte, also 14 waren es an der Zahl, dabei hatte und sie mal ausprobiert haben, naja, was passiert denn mit Pflanzen bei uns, die eben auch kurz davor stehen, nicht mehr verkauft werden zu können? Die kommen dann eben auch weg, die werden weggeschmissen und stellen dann sozusagen erstmal keine Wertschöpfung für Obi dar. Und zweitens sind natürlich einfach schade, dass diese Ressourcen dann verschwendet werden. Da hat man pilotiert und mit Too Good To Go das Ganze mal ausprobiert und ist dabei rausgekommen, dass es tatsächlich eine gute Pilotphase war, sodass insgesamt 2000 Pflanzen gerettet wurden. Und genau das möchte man jetzt weiter auch ausführen und auch auf andere Märkte überführen, dass man eben sagt, ja, Too Good To Go fokussiert sich eben mit Obi gemeinsam darauf, dass viele der insbesondere kleineren Pflanzen, die eben ja auch vom Verwelken, also einfach nicht mehr verkauft werden können, dass die jetzt eben durch dieses Geschäftsmodell, durch diesen Twist eben gerettet werden können in Zukunft. Und da, wie gesagt, finde ich einen spannenden Punkt einfach, dass Too Good To Go sozusagen sein Geschäftsmodell erweitert, trotzdem so einen Kern der Marke wieder weiterhin hat, nämlich dieses Thema Verschwendung. Und das finde ich eine sehr, sehr smarte Geschichte aus mehreren Bereichen, nämlich einerseits von Obi, daran überhaupt zu denken und auch diese Ressourcen da zu retten, auch vor dem Hintergrund des eigenen Wohls, geht ja auch um Wertschöpfung. Und zweitens, dass Too Good To Go, wie gesagt, auch diese Idee hat, ja, sein Geschäftsmodell, seine Marke so zu dehnen und trotzdem sehr, sehr klar bei einem Kern bleibt. Und jetzt kommen wir zu
die Marketing-Themen der Woche.
Und da habe ich ja schon gesagt, da sind wir jetzt nochmal bei Obi angekommen, weil, was Obi jetzt nämlich auch schon dieses Jahr gemacht hat, da habe ich auch schon drüber berichtet, sie haben schon in ihren Kampagnen auf eigene Mitarbeitende, das heißt auf eigene Testimonials gesetzt und versucht eben dadurch ja nochmal mehr Authentizität herzustellen, wahrscheinlich auch hier ein paar Kosten zu sparen, aber eigentlich vor allen Dingen, und da sind wir wieder beim Thema Zwecke, es ging nicht um Kosten sparen, wir leisten uns keine Testimonials, sondern sie haben gesagt, Nähe ist für uns ein zentraler Punkt bei unseren Filialen und dementsprechend wollen wir sozusagen unsere eigenen Mitarbeitenden schon vor den Vorhang holen und sie eben vorstellen, Kampagne, sie darstellen, damit man eben diese Möglichkeit hat, auch über das Marketing da sozusagen ja schon mal eine Nähe aufzubauen und sich mit den Mitarbeitenden auch zu verbinden. Und das machen sie jetzt auch in ihren Werbekampagnen oder Weihnachtskampagnen gerade auch stärker, dass sie wirklich eben stärker auf diese Mitarbeitenden aus den jeweiligen Bereichen und Regionen aussetzen und dadurch, wie gesagt, diese Zugehörigkeit, diese Verbindung zu den eigenen Mitarbeitenden herstellen wollen oder besser gesagt eine Nähe zwischen Kundinnen und Kunden und den Mitarbeitenden herstellen möchte. Und das finde ich auch einen spannenden Punkt aus mehreren Sichtweisen. Einerseits, man baut eben diese Authentizität nochmal auf. Man setzt eben, wie gesagt, nicht auf künstliche Schauspielerinnen und Schauspieler oder auf irgendwelche Testimonials, die eben nichts mit Obi zu tun hat, sondern man setzt auf diese eigenen Local Heroes. Und das ist natürlich eine nachvollziehbare Idee. Insbesondere, wenn man auch nochmal sich vorstellt, dass es ja schon dieses Vorurteil gibt, das nähere ich auch sehr gerne, dass man eigentlich bei Obi und Co. immer keine Mitarbeitenden findet. Wenn man natürlich jetzt dann sagt, okay, wir setzen die in den Kampagnen auch ein, macht man im Optimalfall schon deutlich, naja, bei uns gibt es eben echte Mitarbeitende. Wenn das jetzt auf der Fläche auch noch spürbar wird, dann ist natürlich sozusagen diese Gesamtlogikkette da auch aufgebaut und dann ist das eine sehr, sehr nachvollziehbare Idee. Ja, auf der einen Seite irgendwie Kosten zu sparen, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, dann nur ein Nebenfaktor eigentlich, der sozusagen ein Vorteil ist, der dadurch nur entsteht. Das Schöne ist, wie gesagt, man baut diese Authentizität auf, man geht einen anderen spezifischen Weg und schafft es eben, diese Nähe aufzubauen. Und dieser dritte Punkt ist, wie gesagt, man geht gegen dieses Vorurteil vor, dass man bei solchen Flächenmärkten eben ganz oft keine Mitarbeiter trifft. Und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Idee. Von daher, ich glaube, Obi völlig zu Recht zweimal heute dabei. Und dann kommen wir noch zur nächsten Weihnachtskampagne und zwar vom Biomarktverbund, zu dem unter anderem zum Beispiel auch die Marke Dance gehört. Und dieser Biomarktverbund hat auch eine Weihnachtskampagne gemacht oder einen Weihnachtsspot gemacht. Und da war ich natürlich auch wieder gespannt, was werden die denn eigentlich tun? Und warum ich ihn dabei habe, ist natürlich, weil er vermutlich entweder sehr polarisierend ist oder vielleicht auch gut ist. Ich würde mich eher dafür entscheiden, dass er wahrscheinlich einfach gut ist und ich ihn deswegen dabei habe. Weil man kann sich so vorstellen, also wir sind in irgend so einem Biomarkt gerade zu Gast in diesem Video, in diesem Spot und dann gibt's eine Durchsage einer Mitarbeiterin, die mal sagt, sowas im Sinne von, ja, ich möchte mal kurz ihre Aufmerksamkeit haben und dann redet sie eigentlich über Weihnachten und die Rolle der Biomärkte in dieser Zeit und das Schöne ist, in dieser Zeit, ja, erinnert sie einerseits so ein bisschen, worum es bei Weihnachten eigentlich geht. Das klingt jetzt aber schon fast so sehr auf die Tränendrüse drückend, was gar nicht so sehr der Fokus ist. Was viel cooler ist es eigentlich, dass diese Kassiererin, fiktive oder vielleicht auch echte Kassiererin, ja wirklich darüber spricht, was sind eigentlich die Vorzüge von einem Biomarkt? Was machen die eigentlich das ganze Jahr drüber? Und das ist irgendwie dann eine sehr schöne und authentische Leistungsvermittlung, die in dem echten Rahmen, in Anführungsstrichen, also einem Biomarkt stattfindet. Weil jetzt hätten wir ja auch wieder machen können, dass wir irgendeinen, sag ich mal, ganz anderen Ort nutzen. Aber da wäre das Thema der Transaktionalität, was ich ja die letzten Wochen auch immer wieder gelobt habe. Das heißt also, dass man das Produkt in diesem Weihnachtsspot auch wirklich sieht, in dem Fall den Supermarkt, das wäre dann eben nicht so richtig bedient worden. Das heißt also, diese Szene macht total viel Sinn im ersten Moment, dass eine Kassiererin im Biomarkt ist und dann praktisch an die Kundinnen und Kunden dort diese Aussage oder Durchsage macht mit dem Thema einerseits, worum geht es eigentlich bei Weihnachten und welche Rolle hat da auch ein Biomarkt und zweitens, was sind eben die Spitzenleistungen, die so ein Biomarkt eigentlich auch liefert. Sie endet, glaube ich, so sinngemäß damit, dass sie sich in der Tat freuen würde, wenn man ja all diese Gesichter, an die sie sich sozusagen auch wendet, das ganze Jahr über dann auch sehen würde. Und das ist natürlich ein toller Appell, mal so grundsätzlich. Und was man eben loben kann bei dieser Kampagne ist einerseits, wie gesagt, dieser Fokus auf Transaktionalität. Man sieht diesen Spot also in diesem Umfeld stattfinden. Das heißt, da ist ein guter Transfer, ein guter Bezug zur Marke auch herzustellen. Zweitens diese Leistungsvermittlung ist auch ein guter Spot. Und ja, in dem Zuge sieht man auch wieder, dass es geht eben nicht so richtig um Tränendrüse drücken. Was ich ein bisschen schade finde, ihr wisst ja, ich habe einen Hang hier zur Authentizität und habe auch immer so die Hoffnung, dass die Werbetreibenden draußen wirklich mal so diese Grenzen überschreiten und sich mal wirklich trauen, dann noch echter aufzutreten. Das finde ich so ein ganz klein bisschen cringe an diesem Spot. Dass man schon sagt, ja, von Kassieren bis zu den Kundinnen und Kunden in dem Markt, das ist irgendwie alles ein bisschen so Schauspielerart, ich weiß nicht, der 2000er Jahre, keine Ahnung, so. Ist ein bisschen cringe in dem Moment. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Experte, kein Macher in diesem Bereich sozusagen, wie man das hinbekommt, dass die Leute da echter, authentischer wirken, aber vielleicht ist auch der andere Punkt, dass das alles so Menschen sind, wo man immer sagt, ja, wo sieht man die denn eigentlich da? Das ist mir alles zu viel gemischt. Und ja, wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, vielleicht hätte man es einfach in einem echten Markt aufnehmen müssen, in dem Moment, wo da die Leute sind, vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen. Das ist mir alles ein bisschen zu perfekt zugeleckt eigentlich für diese Art des Spots. Und der zweite Punkt, den ich ein bisschen schade finde, ist, dass ja, ich nicht so richtig sehe, wie dieser Spot weitergeführt wurde. Also das heißt, auf Social Media zum Beispiel auch Snippets zu sehen sind zum Beispiel oder man mal ganz kantig rangeht Wo hört und sieht man denn diesen Spot auch in der Filiale am Ende? Also da habe ich jetzt auch zumindest in der Pressemitteilung nicht sehen können, wo man gesagt hat, okay, so spielen wir das ganze Thema dann auch weiter über die unterschiedlichen Kanäle. Also da weiß ich nicht, wie weit das zu Ende gedacht wurde, den ganzen Funnel runter, oder wie sehr man vielleicht auch gesagt hat, hey, wir wollen dieses Ganze auch mal weiter kantig spielen. Aber so grundsätzlich ist dieser Spot vielleicht schon auch zu loben, wie ich ja auch dargestellt habe. Und dann kommen wir noch zu Peter Köln GmbH, das ist also dieses Köln-Müsli, kennt ihr wahrscheinlich. Und bei Köln-Müsli muss man grundsätzlich sagen, da gab es einen Generationenwechsel. Da ist, glaube ich, ein jüngeres Familienmitglied, das ist eine Frau, ich kann gar nicht sagen, ob sie Tochter ist von dem Gründer oder ähnliches. Aber mal grundsätzlich gab es auf jeden Fall diesen Generationenwechsel, können wir nochmal irgendwann nachliefern auf jeden Fall. Und in dem Zuge merkt man, dass ja vielleicht ein gewisser frischer Wind da auch durch Köln-Müsli, durch diese Peter Köln GmbH eben einfach durchgeht gerade. Und woran merkt man das unter anderem? Weil Köln sich traut, ein neues Produkt rauszubringen, was mal erstmal nichts mit trockenem Müsli zu tun hat, sondern eher in flüssiger Art und Weise dargereicht wird. Und das Spannende ist, Köln setzt sich jetzt hier auf diesen spannenden Faktor und diesen spannenden Bereich der trinkbaren Mahlzeiten für all diejenigen, die eben viel unterwegs sind, die nicht immer Zeit haben für ein ausgiebiges Mittag, Abend, Frühstück, was auch immer. Also grundsätzlich Essen eben, und da kann man inzwischen sehr viele Getränke, also proteinreiche, ballaststoffreiche Getränke trinken, Y-Food, Fuel und so weiter. Diese Marken kennen wir alle. Und genau in diesen wachsenden Bereich geht eben Köln rein. Und das ist natürlich ungewöhnlich innovativ, kann man schon sagen, für eine Müsli-Hersteller. Und auch da eine spannende Markendehnung, weil sie haben da eine sehr schöne Positionierung gefunden und nebenbei auch ein spannendes Naming. Sie nennen das Ganze nämlich Reload. Und da nicht wie Laden, sondern wie Oat, also wie Haferflocken. Und die Positionierung dieses Produkts ist die erste und einzige trinkbare Mahlzeit auf Haferbasis. Und das ist natürlich eine wunderbare Nummer 1 Positionierung, wie wir das bei Brunchers nennen, und wo man sich natürlich direkt auch positioniert. Das heißt, was hier Köln sehr schön macht, ist, sie nutzen ein wachsendes Segment, haben dort ihre Kompetenzen sehr gut überführt, haben das sehr schön genamed und vor allen Dingen auch sehr schön positioniert. Und das finde ich erstmal sehr innovativ. Und nebenbei muss ich auch dazu sagen, ich werde das Produkt auf jeden Fall mal testen, weil auch Y-Food finde ich eine spannende Kategorie. Ich persönlich muss mal dazu sagen, ich vertrage das irgendwie nicht so richtig. Also deswegen kann ich das bisher leider nicht weiter trinken. Ich bin mal gespannt, ob das bei einem etwas natürlicheren Ansatz, den ich zumindest vermute, bei Reload und der Haferbasis, ob das da vielleicht etwas besser zur Geltung kommt und ich das vielleicht wirklich auch gut trinken kann. Ja, also ich werde euch unter Umständen auf dem Laufenden halten, was zumindest mein Produkttest angeht. Und dann kommen wir noch ganz schnell hierzu.
Das Fundstück der Woche.
Ja, und ich glaube, Dubai-Schokolade, müssen wir nicht drüber sprechen, ist ein Hype. Ich hätte jetzt hier, glaube ich, 3 Beispiele liefern können. Lidl geht jetzt in Dubai-Schokolade rein und alle möglichen verkaufen ja auch Dubai-Schokolade. Aber ich möchte ganz bewusst ein anderes Fundstück liefern, weil dass man jetzt da Produkte macht und so weiter, ist irgendwie nachvollziehbar, dass man versucht, da auch den einen oder anderen Umsatz zu generieren auch. Aber man sieht auch wieder, wenn so ein Trend, so ein Hype aufkommt, hängt es ganz stark von deiner eigenen Markenidentität oder auch Markenidee ab, wie du denn diesen Hype vielleicht auch für dich monetarisierst und nutzt. Und das macht zum Beispiel Ritter Sport auf eine interessante Art und Weise. Die verkaufen jetzt nämlich nicht direkt eine Dubai-Schokolade, zumindest habe ich da noch nicht von gehört, sondern was sie stattdessen anbieten ist, du kannst ab dem 30. November in den bunten Schokowelten in Berlin und in Waldenbuch, das ist ja der Headquarter sozusagen von Ritter Sport, dort kannst du deine eigene Version der Dubai-Schokolade kreieren. Du hast praktisch eine professionelle Anleitung von Chocolate Makern, wie sie anscheinend bei Rittersport heißen. Und dort kannst du so eine 250 Gramm Schokolade, natürlich in Quadratform, in diesem Dubai-Style machen. Mit Pistazien, Engelshaar, Vollmilchschokolade, alles was dazugehört. Und diese Workshops sind dann auf 90 Minuten angelegt und bieten natürlich eine wunderbare Möglichkeit, die Marke kennenzulernen. Und aus Kundenseite oder aus der Markenseite, also von Rittersport selber, ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, diese Marke auch zu vermitteln. Und mein Fazit ist genau das, was ich vorher schon gesagt habe. Es ist eine schöne Art und Weise, wie Ritter Sport eben sagt, okay, Hype ist da, Thema ist da, aber wir nutzen das eben für uns auf eine andere Art und Weise, den wir nicht einfach nur verkaufen, das könnten wir vielleicht auch, sondern eher die Kunden sozusagen zu uns führen. Und das ist natürlich Markenführung par excellence. Von daher eine spannende Idee, die ich euch mal als Fundstück liefern wollte. Und damit wären wir auch schon am Ende für diese Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.